What's your message to farmers, though, Mr. President, who say they are struggling, they're struggling to make ends meet?
Are you ready? I love the farmers, and the farmers love me, and the farmers trust me. I gave them $28 billion split up. They never had a payday like that. And the farmers love me, and they came back and they voted for me in record numbers. You know that. Nobody's ever even come close. Now,
Martin, was hören wir da?
Wir hören Donald Trump in einem TV-Interview. Er sagt, dass er die Bauern liebe und dass die Bauern ihn lieben und dass er ihnen viel Geld gegeben habe, dass die Preise für Dünger und Treibstoff nun etwas höher seien, weil er, Trump, eben Krieg gegen den Iran führe. Er habe aber damit verhindert, dass der Iran eine Atombombe bekomme. Sobald der Krieg vorbei sei, werden die Preise auch wieder sinken, sagt Trump.
It should have been done for 47 years. No president had the guts to do it. I did it and I've done it. It's almost complete. As soon as that's complete, gasoline prices are going to drop like a rock.
Es ist Mittwoch, der 2. September 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin war unser langjähriger USA-Korrespondent und lebt heute in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben am Anfang den Donald Trump gehört. Der Trump hat sich zu den Bauern geäussert. Wieso sind Bauern derzeit so wichtig und so ein Thema für den Donald Trump?
Ja, Christoph, also wir haben jetzt noch 2 Monate bis zu den Midterms und traditionell fängt der US-Wahlkampf so richtig nach Labor Day, das ist also am kommenden Montag, an. Wichtige Senatsrennen in Bundesstaaten im Mittleren Westen gibt es und da ist natürlich Farmland und Landwirtschaft wichtig. Und deshalb sind die Bauern für Trump im Moment ganz schön wichtig. Aber man muss noch dazu fügen, es sind ja nicht nur die Landwirte, Christoph. Es ist ja auch die ganze Logistik, diese Kleinstädte, wo die Landmaschinenhändler sind, wo die Saatguthändler sind, wo also der ganze landwirtschaftliche Betrieb in diesen Bundesstaaten im Mittleren Westen abläuft. Und das ist eigentlich schon eine ganz schön große Klientel, wenn man sich das alles anguckt.
Am 3. November wird also gewählt, das ist in 2 Monaten. Wie sieht es denn aus in der Umfrage?
Also wir haben eigentlich ganz gute Umfragen, was das Repräsentantenhaus angeht, also die Lower Chamber mit ihren 435 Abgeordneten. Da stehen die Chancen tatsächlich gut für die Demokraten. Man soll natürlich den Tag wie vor dem Abend loben. Trotzdem, die Demokraten erwarten, dass sie die Mehrheit bekommen werden im Repräsentantenhaus. Was den Senat angeht, also da ist es wesentlich unklarer. Wir wissen es noch nicht genau. Die Umfragen sind auch ein bisschen problematisch insgesamt. Das muss man hinzufügen, weil in der Vergangenheit immer wieder klar wurde, dass Trump-Wähler nicht genügend repräsentiert waren bei den Umfragen. Vielleicht haben die Leute auch nicht zugeben wollen, dass sie Trump oder die Republikaner wählen. Also ich sehe das eher vorsichtig, aber wenn man den neuesten Zahlen glauben mag, dann wäre ein demokratischer Sieg auch im Senat nicht ganz unmöglich.
Heute wollen wir über die Senatswahlen reden. Zuerst einmal, in wie vielen Bundesstaaten findet die überhaupt statt und wieso nicht überall? Kannst du uns das erklären?
Ja, Christoph, also der Senat hat insgesamt 100 Sitze, wie wir wissen, und 35 stehen diesmal zur Wahl an, 33 davon regulär, ist also immer ein Drittel, das alle 2 Jahre neu gewählt wird, weil die gesamte Amtsdauer der Senatoren 6 Jahre beträgt. Und wir haben also 33 reguläre und 2 Nachwahlen in Ohio und Florida. Da muss natürlich nachgewählt werden, da Außenminister Marco Rubio in Florida und Vizepräsident J.D. Vance ihre jeweiligen Sitze in Florida und in Ohio aufgegeben haben. Das heißt, in 35 der 50 US-Bundesstaaten finden also jetzt am 3. November Senatswahlen statt. Und gewählt, wie ich sagte, ist ein Senator oder eine Senatorin für 6 Jahre, im Gegensatz zu den Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Die sind jeweils nur für 2 Jahre gewählt, Christoph. Die Idee dahinter ist ganz einfach, der Senat soll eine gewisse Kontinuität sicherstellen, während die US-Bürger mit der Wahl des gesamten Repräsentantenhauses alle 2 Jahre auf aktuelle politische Trends reagieren können.
Also fokussieren wir auf den Senat. Wie viele Sitze müssen denn die Demokraten dazu gewinnen, um Mehrheit zu bekommen?
Sie müssten, Christoph, 4 Sitze dazu gewinnen. Wenn sie 3 Sitze dazu gewinnen, dann stünde es 50-50 im Senat. Und das würde bedeuten, dass der Vizepräsident, also in diesem Falle J.D. Vance, den Ausschlag geben kann. Damit wäre den Demokraten also nicht gedient. Wenn es 50-50 wäre, könnte J.D. Vance immer von seinem Büro in der Nähe des Weißen Hauses rüberkommen in den Kongress und das entscheidende 51. Votum abgeben. So sieht es die Verfassung vor. Also müssten die Demokraten tatsächlich 4 Sitze hinzugewinnen.
Jetzt haben wir am Anfang von den Bauern geredet und gesagt, die seien sehr wichtig, insbesondere damals. Traditionell wählen ja die Bauern eigentlich die Republikaner. Sie stehen politisch eher rechts, das ist bei uns nicht anders. Aber der Trump hat gesagt, dass die Bauern ihn wirklich lieben. Ist das so oder was ist da los?
Ja, das stimmt schon, dass traditionell die Farmer und die Rancher, also die Viehherdenleute und die Bauern, tatsächlich eher republikanisch wählen. Wir sehen das seit Jahrzehnten so. Aber man muss eben sagen, dass die Landwirtschaft in den USA mal wieder in der Krise steckt. Ich weiß, dass die Bauern immer klagen. Es ist mal zu heiß, mal zu trocken, mal zu viel Regen, mal zu wenig Regen. Aber die Lage der amerikanischen Landwirtschaft ist tatsächlich nicht toll. Man erwartet dieses Jahr einen Gesamtverlust von 31 Milliarden Dollar und die Gesamtschulden der Bauern und der Agrokonzerne, da müssen wir schon noch eine Unterscheidung machen, belaufen sich auf über 600 Milliarden Dollar. Da die Zinsen steigen, wird auch der Schuldendienst teurer. Also die Bauern sind eigentlich sauer. Hinzu kommt also, dass sie alle möglichen Probleme haben mit der Politik. Und das wird nun bei Donald Trump bei der Senatswahl tatsächlich zu einer Gefahr werden. Es könnte zu einer Gefahr werden.
Wieso genau?
Naja, Christoph, also auf der einen Seite hast du Trumps Handelskriege, gerade auch gegen China, der Versuch, China in die Knie zu zwingen. Die Regierung in Beijing hat ganz cool daraufhin ihre Bestellung von amerikanischen Sojabohnen zurückgefahren. Sie kaufen jetzt mehr Sojabohnen in Brasilien, ich glaube auch in Argentinien. Man hat also den Verlust von Absatzmärkten und natürlich der Iran-Krieg hat den Dünger teurer gemacht und vor allen Dingen Diesel. Die Dieselpreise bewegen sich in absolut historischen Höhen. Das ist natürlich für Landmaschinenbetreiber wirklich ein ganz großes Problem, da die Bauern eben Treibstoff zur Bewirtschaftung ihrer riesigen Felder brauchen. Und jetzt ja in den letzten 48 Stunden ist das Öl oder der Ölpreis ja wieder gestiegen, nachdem die USA den Iran in der Straße von Hormuz wieder angegriffen haben.
Aber der Trump blieb dabei, dass die Benzinpreise demnächst werden fallen.
And frankly, you know, with the inflation, I've largely taken care of inflation. By the way, the gasoline is going to go down, the oil is going to go down like a rocket going in the opposite direction as soon as we win that war, complete the war. Already, you know, we've got total control. I would say almost total. They could be a nuisance, but we have control of the Hormuz Strait. We've swept it of all the mines. You know, we don't have mines there now. We have all of the international. We got rid of them.
Ja, das war also Donald Trump bei Trey Gowdy, einem früheren Politiker. Und nun ist er Fox-Moderator. Und der hat Trump am Sonntagabend Interview. Und Trump sagte hier, dass die Benzinpreise und ja, natürlich auch die Dieselpreise wie ein Stein wieder runtergehen werden. Und die USA würden die Straße von Hormuz kontrollieren. Und Trump sagt überdies, dass er die Inflation eingedämmt habe. Das ist natürlich Wunschdenken. Die Inflation ist mit rund 3,5% recht hoch. Und sie ist natürlich vor allem hoch wegen der stark gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise, die durch die Blockaden in der Straße von Hormuz ausgelöst wurden. Also Trump ergeht sich hier in Wunschdenken. Und man muss noch dazu fügen, was natürlich die Bauern besonders verärgert, ist, dass sie diese irrsinnigen Probleme haben mit dem Treibstoffpreis und den Düngerpreisen. Und Trump ergeht sich in Washington also auf seinem Sandkasten, macht seine Bauprojekte. Er reißt sich also hier um seinen Ballsaal neben dem Weißen Haus. Er macht Autorennen in Washington. Es ist wie ein Zwölfjähriger, der also hier vor seiner Spielkiste sitzt, während die Bauern wirklich echt Probleme haben.
Ja, und wenn er erzählt hat in dem Interview, stimmt einfach nicht, oder?
Das ist richtig, ja. Und wenn das überhaupt so wäre, wenn also der Benzinpreis und vor allen Dingen der Dieselpreis morgen Abend zurückgehen würden um 30%, dann wäre es zu spät für die Bauern. Ich meine, man ist jetzt an einem Punkt hier, dass man ein Farmsterben hat, wie fast in den 80er Jahren. Und wenn ich Farmsterben sage, dann meine ich damit vor allen Dingen Familienfarmen. Also es gibt ja, wir wissen, riesige Agrikonzerne hier, die weite Flächen im Mittleren Westen bewirtschaften und die auch leider das meiste an Subventionen kriegen. Die Familienfarmen kriegen also erheblich weniger an Subventionen als Agribusiness. Trotzdem, also insgesamt ist die Landwirtschaft, steht sie nicht gut da, aber es sind vor allen Dingen die Family Farms, die wirklich leiden. Man sieht das jetzt auch, dass, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab ja mal in den 80er Jahren eine Bewegung von Popmusikern, Farm Aid, das hat Willie Nelson angestoßen, John Mellencamp war dabei, ich glaube Bruce Springsteen auch und die Dave Matthews Band, und das fängt jetzt wieder an, die machen jetzt wieder Farm Aid, Willie Nelson, obwohl also über 90 Jahre alt, der texanische Troubadour ist voll wieder dabei bei Farm Aid, und das zeigt uns auch, wie wirklich problematisch der Zustand der Family Farms in den USA ist. Aber damit nicht genug, will Trump jetzt auch noch Beef, also Rindfleisch, importieren, um die hohen Preise für Rindfleisch zu bekämpfen. Also Rindfleisch ist ja sehr wichtig. Jeder Hamburger ist Rindfleisch und die Preise sind wirklich astronomisch, also $7 plus für einen Pfund. Und nun soll also importiertes Rindfleisch in die USA kommen, und das hat zusätzlichen Ärger gemacht.
ABC hat über die Maßnahmen berichtet.
But of course, this set off a firestorm of criticism, especially in the Republican Party. So Senator John Barrasso, the number two Republican in the Senate, said Americans want U.S. beef on the table, not foreign import. Others in very competitive Senate races, like Congresswoman Ashley Hinson, say that this is just a flat-out bad idea. Now,
notably, Martin, was hören wir da?
Tja, also das ist schon eine sehr interessante Lage. Trump möchte also, wie gesagt, Rindfleisch importieren, um die Preise zu drücken. Und natürlich sind die Amerikaner Rancher, die also diese Viehherden haben, von Texas bis hoch in die Dakotas, die sind stocksauer. Und natürlich auch republikanische Senatoren aus diesen Staaten, wie Senator Barrasso aus Wyoming oder Tom Cotton aus Arkansas, die sind auch sauer, weil das natürlich die Preise dann drückt und eigentlich niemandem hilft. Und die sagen natürlich auch nein, die amerikanischen Verbraucher, die wollen kein importiertes Beef, die wollen amerikanisches Beef auf dem Teller haben. Ich nehme mal an, dass vieles von diesem Rindfleisch, das importiert werden soll, aus Argentinien kommt, von Trumps Spezi, Milei. Aber wer weiß, wo sonst noch herkommt. Und das hat nun also innerhalb der Republikanischen Partei, wo normalerweise die Granden der Partei im Senat voll hinter Donald Trump stehen, egal was der Präsident für einen Blödsinn macht, das hat nun wirklich einen Feuersturm ausgelöst. Die Leute sind wirklich aufgebracht. Und natürlich ist das ein Versuch von Trump, die Frage der Affordability, der Preissteigerung im täglichen Leben zu bekämpfen. Und diese Affordability macht sich natürlich auch im Senatswahlkampf bemerkbar. Das Leben ist sehr viel teurer hier geworden, auch wegen der Inflation natürlich. Die Lebensmittelpreise gehen durch die Decke. Und nun soll also importiertes Rindfleisch abhelfen. Aber das wollen die amerikanischen Rancher natürlich nicht.
Aber wie sieht es denn jetzt aus in den Senatsrennen der Farmerstaaten, sagen wir mal Iowa, Kansas und Nebraska?
Ja, das sind drei interessante Staaten. Also fangen wir mit Nebraska an. Und dort kandidiert gegen den republikanischen Amtsinhaber Pete Ricketts ein sehr interessanter Kandidat, ein Unabhängiger namens Dan Osborne, der also keiner Partei angehört. Die Demokraten haben dort auf einen eigenen Senatskandidaten verzichtet. Osborne ist ein Gewerkschaftsmann, ein Mechaniker, ein sehr kluger Kopf. Und die Umfragen sind also im Moment sehr interessant, was Nebraska angeht.
Lass mal rein, was Dan Osborne zu den Bauern gesagt hat.
We are in the middle of a farm crisis. But Ricketts and every other politician in D.C. is allowed to collect a check while this crisis only gets worse.
Osborne says he'll visit all 93 Nebraska counties in the months ahead, focusing in on issues like affordability, agriculture, and health care.
Nebraskans should not have to choose between health care accessibility and staying in their homes.
Ja, also Dan Osborne redet hier von der Landwirtschaftskrise und er spricht auch über die Probleme in der Gesundheitsversorgung, die also immer teurer wird und natürlich in ländlichen Gebieten sowieso problematisch ist. Wer mal in Nebraska war, das wird jetzt die Zuhörer überraschen, ist einer meiner Lieblingsstaaten. Ich bin mehrmals dort gewesen, werde auch wieder hingehen. Das ist ein sehr leeres Gebilde im Nordwesten des Staates, wunderschön, sehr, sehr ländlich. Und Dan Osborne versucht also hier, die Bauern auf seine Seite zu ziehen, indem er die Krise in der Landwirtschaft anspricht und dem republikanischen Amtsinhaber Pete Ricketts vorwirft, der streiche jeden Monat einen dicken Scheck ein in Washington, tue aber wenig für die Bauern.
Wie sieht es denn in den anderen Staaten aus im Mittleren Westen?
Also Christoph, Kansas ist sehr interessant. Dort ist der demokratische Kandidat ein Pastor von einer Megakirchengemeinde, Adam Hamilton. Er liegt aber bei den Umfragen hinten bisher und das überrascht mich nicht, wenn man also berücksichtigt und weiß, dass in Kansas das letzte Mal 1932 ein Demokrat in den Senat gewählt worden ist. Das war also zu Zeiten von FDR. Trotzdem, der Pastor in Kansas schlägt sich ganz wacker. In Iowa ist der Senatssitz frei geworden und dort liegt also die republikanische Kandidatin Ashley Hinson knapp vor dem sehr interessanten Demokraten Josh Turek, ein Rollstuhlfahrer, der 2 Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen gewonnen hat, ein Mann der demokratischen Mitte und der sich also sehr wacker in diesem Wahlkampf schlägt. Und das könnte eine Überraschung werden, aber bei den Umfragen ist es also bestenfalls im Moment ein Patt. Ashley Hinson in manchen Umfragen, die Republikanerin, führt also mit 1 oder 2 Punkten. Das kann sie natürlich noch wenden. Und auch hier spielt die Farmkrise und die Affordability, also die teuren Lebenshaltungskosten, eine Rolle, genauso wie in Ohio. Dort ist ein sehr, sehr interessantes Senatsrennen zwischen dem ehemaligen demokratischen Senator Sherrod Brown und dem republikanischen Amtsinhaber John Husted. Und wenn man den Umfragen glauben möchte, dann liegt Brown, der schon mal Senator war, knapp vorne. Das wäre also in meinen Augen eine Überraschung, aber man kann es eben nicht ausschließen. Wie gesagt, auch in Ohio ist die Farmkrise allgegenwärtig und die Affordability-Krise ebenfalls.
Schauen wir noch ein bisschen weiter. Auch in Alaska und in Maine wird gewählt. Das sind beide Staaten, die an Kanada grenzen. Und Kanada ist zurzeit ja auch ziemliches Thema in den USA.
Das ist richtig, Christoph. Der Handelskrieg von Trump gegen die Kanadier ist ja voll ausgebrochen und sowohl in Alaska als auch in Maine spielt Kanada, da beide Staaten Grenzstaaten sind, eine große Rolle. Kanada ist sehr bedeutend im Handel in beiden Staaten. In Maine, sehr interessant, dort haben wir die republikanische Amtsinhaberin Susan Collins, die also seit Jahrzehnten diesen Staat im Senat vertritt in Washington. Und nun sieht es aus, als ob sie tatsächlich in Schwierigkeiten wäre, obwohl die Demokraten, wie du weißt, ihren Kandidaten in Maine auswechseln mussten, nachdem Graham Plattner, der ursprünglich für die Demokraten in Maine ins Rennen ging, wegen übergriffigen sexuellen Verhaltens zurückgetreten war von seiner Kandidatur. Nun ist also Troy Jackson für die Demokraten da zugange. Und die Umfragen in Maine zeigen ein sehr knappes Rennen. Aber es könnte tatsächlich so kommen, dass Susan Collins endlich aus dem Senat rausgewählt wird. Sie hat ja immer ein bisschen versucht, eine Sonderrolle zu spielen als eine Republikanerin, die sich in manchen Dingen auch wieder mal Trump widersetzt hat. Aber man muss eben bei Collins hinzufügen, dass in den wichtigen Abstimmungen im Senat, da ist sie fast immer auf Trump-Linie gelegen und das wird ihr hier vorgeworfen. Man muss natürlich dazu sagen, dass Trump insgesamt im Land wahnsinnig unbeliebt geworden ist. Seine Beliebtheitswerte sind bei 32-33%. Also mit Trump kann man keinen Staat machen in diesem Wahlkampf und das merken wir eben auch in Staaten wie Alaska. Das ist eigentlich ein eher zuverlässiger republikanischer Staat, der Staat im hohen Norden. Und hier ist es so, dass der republikanische Amtsinhaber Dan Sullivan wirklich ins Schwimmen geraten ist. Die Demokratin Mary Peltola, die bisher Alaska im Repräsentantenhaus vertreten hat, liegt also bei Umfragen vorne. Und wir haben noch ein bisschen eine lustige Situation. Alaska hat Ranked Voting, also die ersten 4 bei einer Vorentscheidung kommen nun in die Endausscheidung am 3. November. Und unter diesen ersten 4 ist also Mary Peltola, die demokratische Kandidatin, plus Dan S. Sullivan, der Republikaner, plus Dan J. Sullivan, der ebenfalls ein Republikaner ist. Und natürlich die Republikaner schreien Zeter Mordio und sagen, das ist ja unglaublich. Wir haben hier beide Dan Sullivans auf dem Wahlzettel. Die Leute werden ganz verwirrt, wissen nicht, wenn sie wählen sollen. Sei es drum, beide Sullivan sind auf dem Wahlzettel drauf. Und ich würde also fast darauf wetten, dass Alaska sensationell eine Demokratin in den Senat senden wird. Das wäre also einer von den republikanischen Sitzen, die im November verloren gehen könnten. Und man muss eben dazu sagen, dass bei diesen Senatswahlen auch die Qualität der demokratischen Kandidaten sehr entscheidend ist. Also wir haben weniger gute Kandidaten, meiner Ansicht nach, und auch sehr gute Kandidaten.
Wo ist deiner Ansicht nach denn ein besonders guter demokratischer Kandidat am Start?
Ja, also ganz souverän in North Carolina, der ehemalige demokratische Gouverneur Roy Cooper, der nun für den Senat antritt. Und das ist auch ein republikanischer Sitz. Roy Cooper wird diesen Sitz gewinnen, da bin ich mir also 90% sicher. Er ist ein Modellfall, wie man einen demokratischen Kandidaten in einem Purple State, also einem Staat, der weder richtig republikanisch noch richtig demokratisch ist wie North Carolina, wie man einen solchen Kandidaten positionieren soll. Cooper ist ein resoluter Mann der Mitte. Er hat keine Skandale hinter sich. Er ist also wirklich vertrauenseinflößend für moderate Republikaner auch. Und ich wäre also absolut überrascht, wenn er dieses Rennen verlieren würde. Er liegt den derzeitigen Umfragen zufolge bis zu 8 Punkten vor seinem republikanischen Gegner. Und wie gesagt, also ein Idealkandidat für einen Staat wie North Carolina.
Wäre denn der Roy Cooper vielleicht sogar ein Präsidentschaftskandidat für Demokraten 2028?
Das wäre er vielleicht, aber er hat klargemacht, dass seine Aufgabe im Senat liegt und er hat sich selber, glaube ich, schon ziemlich klar aus dem Rennen für 2028 rausgenommen. Und das ist für die Partei vielleicht ein Verlust, aber es gibt ja auch noch andere gute Demokraten, die 2028 antreten könnten.
Gibt es auch Senatskandidaten, die problematisch sind auf Seite der Demokraten?
Ja, da wird natürlich in amerikanischen Medien vor allen Dingen Abdul El-Sayed in Michigan genannt, ein Arzt, der eigentlich eine tolle Vita hat, jemand, der in Oxford studiert hat, der den demokratischen Sozialisten zugerechnet wird. Und er ist ins Kreuzfeuer der Kritik gekommen, weil man ihm Antisemitismus vorgeworfen hat. Und zu Recht oder zu Unrecht, also es gibt jede Menge Kontroversen um ihn und vor allen Dingen auch um einen Influencer namens Hassan Piker, der in seinem Lager, im Lager von Abdul El-Sayed steht, der sich also schon durch wirklich saudumme Sprüche ins Gerede gebracht hat. Und man verlangt von Sayed, dass er also Piker fallen lässt, aber das wird er nicht tun. Piker ist eine Figur auf der demokratischen Linken und das spielt alles in den Wahlkampf in Michigan herein. Und man muss dazu sagen, also das ist schon ein Sitz, den die Demokraten halten müssen. Der ist im Moment in demokratischem Besitz und diesen Sitz müssen die Demokraten halten.
Da äußert sich der Senatskandidat Abdul El-Sayed zu seinem Verhältnis zu den Juden.
I'm grateful to have grown up in a community where I got so much exposure and empowerment from the Jewish community. I'm so grateful. Judaism and the Jewish people are a light unto the world. Incredible contributions to our society, our culture, a beautiful faith.
Der demokratische Senatskandidat El-Sayed betont da, dass er ein sehr gutes Verhältnis hat zu den Juden. Er erwähnt aber auch, dass es Meinungsunterschiede gäbe bei Fragen zu der Außenpolitik.
And so far as there are disagreements about foreign policy, my hope is that folks understand where those disagreements align and also understand that that does not come at the cost of Jewish safety.
Martin, was meinst du da dazu?
Ja, also man muss das generell in einen größeren Kontext stellen, Christoph. Also die Rolle Israels und das Ansehen Israels in den USA ist also wirklich sehr stark gesunken durch den Krieg in Gaza und durch die Politik in der Westbank und die Politik von Benjamin Netanyahu generell. Und in Michigan war es natürlich so, dass bei der demokratischen Vorwahl die Israel-Lobby AIPAC, die sehr, sehr viel Geld hat, ganz klar gegen Abu El-Sayed eingetreten ist und sich auf seine demokratische Gegenkandidatin Haley Stevens spezialisiert hat. Die hat sehr viel Geld von AIPAC gekriegt und das hat natürlich zu großen Reibereien geführt. Und insgesamt spielt sich das Ganze eben vor dieser sich verändernden Haltung vieler Demokraten zum Staat Israel ab. Die Demokratische Partei war im Großen und Ganzen immer eine sehr treue Freundin Israels. Das amerikanische Judentum hat ja auch überwiegend die Demokraten gewählt in den letzten Jahrzehnten. Das hat sich nun unter den Eindrücken des Krieges in Gaza geändert. und zeigt sich eben auch bei der Wahl in Michigan. Abu El-Sayed muss also hier eine sehr kluge Linie durchmarschieren und er hat das nicht immer getan. Er hat zum Beispiel nach einem Angriff von einem Irren auf eine Synagoge in Michigan hat er kommentiert, verletzte Menschen verletzen Menschen. Also der Täter hatte wohl Beziehungen zum Libanon und Familienmitglied oder mindestens ein Familienmitglied von ihm wurde getötet durch israelische Luftangriffe. Und das war also dann eine Anmerkung von El-Sayed, die nicht gut ankam, zu Recht nicht gut ankam. Und wir sehen eben in diesem Senatswahlkampf in Michigan das ganze Potpourri der Auseinandersetzung innerhalb der Demokratischen Partei zum Thema Israel. Aber ich muss es nochmal sagen, der Sitz in Michigan ist ein absolutes Muss, den müssen die Demokraten halten. Wenn El-Sayed diese Wahl gegen seinen republikanischen Gegner Mike Rogers verliert, dann müssten die Demokraten insgesamt 5 Sitze holen, also nicht nur 4. Und das dürfte schon sehr schwierig werden. Also wie gesagt, das ist ein Muss für die Demokraten.
Spannend wird's für einmal auch in Texas.
Genau, der Sonderfall Texas. Die Hoffnung währt immer, kann man da nur sagen. Die Demokraten in Texas hoffen also, dass sie jetzt erstmal seit 1988 wieder einen Kandidaten durchbringen werden und in den Senat bringen werden. 1988, du erinnerst dich, das war Lloyd Bentsen. Das war der letzte Demokrat, der in Texas in den Senat gewählt wurde. Nun haben wir James Tallarico. Das ist der Hoffnungsträger, ein sehr junger Kandidat, der also im presbyterianischen Priesterseminar ist in Austin. Er sitzt auch im Landtag in Austin, im Staatsparlament von Texas. Und ich finde, dass er einen sehr interessanten Zugang hat zu dem, was er da machen möchte.
Lassen wir reden, was James Tallarico zu sagen hat.
The President of the United States just said that I insulted Jesus. You want to know what insults Jesus? Kicking the sick off their health care while cutting taxes for billionaires. Deporting the stranger and separating babies from their mothers. Bombing innocent school children in Iran and sending our brave men and women off to die in another forever war. Covering up the Epstein files and then refusing to prosecute a single person in them. I am not a perfect Christian. I don't claim to be. There's only been one perfect Christian, and he was crucified on a cross 2,000 years ago.
Tja, das ist also James Tallarico, ein sehr frommer junger Mann, der das Christentum von links angeht. Also er ist ein linker Christ und er wehrt sich dagegen, dass Trump ihn verunglimpft als jemanden, der wirklich kein richtiger Jünger sei. Natürlich Trump, der große Schriftgelehrte des Christentums, ja, jemand, der also jeden Sonntag in die Kirche geht und überhaupt ein Leben wie aus dem Neuen Testament führt. Da kann ich nur lachen natürlich. Tallarico liest also hier Trump die Leviten. Er sagt, es ist kein Christ, der die Fremden abweist. Es ist kein Christ, der den Menschen die Krankenversorgung nimmt. Es ist kein Christ, der sich über die Leute verächtlich macht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, Tallarico kommt politisch also als linker Christ daher. Das ist ein sehr interessanter Fall. Und die Frage wird eben sein, ob er, Tallarico, in Texas auch ein Teil der christlichen Gemeinschaft an sich ziehen wird. Wie wir wissen, sind die Evangelikalen und auch Teile der Katholiken sehr konservativ. Viele sind Trump-Voter und in Texas natürlich erst recht. Und nun kommt also James Tallarico und sagt, Moment, ihr versteht die Bibel anders als ich und hier ist meine Auffassung der Bibel und ihr solltet mir folgen.
Hat er denn eine Chance da, der James Tallarico? Respektive, ja. Wer ist sein Gegner, müssen wir noch wissen, ja.
Ja, also er hat eine Chance, vor allen Dingen deshalb, weil sein Gegner wirklich der letzte Heuler ist. Die Republikaner hätten diesen Sitz ganz klar wiedergewonnen, wenn sie John Cornyn aufgestellt hätten. Das war der Senator von Texas in Washington, der seit Jahrzehnten im Senat sitzt. Und Trump hat ihn aus irgendwelchen Gründen abserviert und hat sich hinter Ken Paxton, den Kandidaten aus der Hölle, gestellt. Paxton war der Generalstaatsanwalt, Justizminister von Texas, jemanden, der also keine 10 Meter gehen konnte und kann, ohne dass ihm ein Skandal nachfolgt, Korruption, eheliche Affären. Seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen unter Berufung auf Biblical Grounds. In solchen Kreisen ist es dann Biblical Grounds, wenn jemand eine Affäre hat. Also Paxton ist jemanden, der durch seine Unzahl von Affären durch sein Auftreten einen eigentlich sicheren republikanischen Senatssitz in Texas gefährdet. Und nun möchte also James Tallarico in dieses Problem reinstoßen und diesen Sitz für die Demokraten gewinnen. Im Moment sieht das ganz gut aus für Tallarico. Er liegt also knapp vor Paxton. Aber wie gesagt, Texas ist Texas, ein großer Staat, da kann sich noch einiges ändern. Aber nochmal zurück zu unseren Bauern. Es gibt in Texas natürlich viel Landwirtschaft und vor allen Dingen viel Ranching. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade unter Ranchern Tallarico einige Stimmen erhalten wird, die er nicht erhalten hätte, wenn es den Landwirten und den Ranchern besser ginge.
Wir haben jetzt ein paar wichtige Senatsrennen angesprochen, respektive Kandidaten drin. Wer fehlt noch, Martin?
Tja, natürlich der neue demokratische Superstar in Georgia, John Ossoff. Wie du weißt, Christoph, habe ich ja 5 Jahre in Georgia gelebt und folge also den Dingen in diesem Staat sehr genau. Und Ossoff ist tatsächlich ein bemerkenswerter Fall.
Wenn das also ein Superstar ist, wie du sagst, müssen wir natürlich auch noch hören, was er zu sagen hat.
We face a political crisis, an economic crisis, and a moral crisis all at once. In Donald Trump's America, the rich get tax cuts, the well-connected get stock tips, and everybody else makes sacrifices. The Mar-a-Lago mafia are finding ways to profit. Hundreds of millions of dollars in oil futures. Just minutes before a presidential Truth Social post moved the price of oil 13%. When you elect this new majority in Congress and you give us gavels and subpoenas, we will.
Das ist ein kleiner Zusammenschnitt von Aussagen vom Senator John Ossoff.
Ja, und also schon bemerkenswert, wie knallhart er Trump angeht. Er ist also in seiner ersten Amtszeit, muss seinen Sitz jetzt in Georgia, dass er, wie du weißt, Christoph, eigentlich ein eher roter Staat ist, also ein republikanischer Staat ist, er muss diesen Sitz verteidigen. Das macht er sehr gut und es sieht im Moment danach aus, dass er diesen Sitz verteidigen wird. Er liegt also in manchen Umfragen bis zu 10 Prozentpunkten vor seinem republikanischen Gegner Mike Collins. Ossoff ist ein guter Redner und er hat es immer wieder geschafft, Trump frontal anzugreifen. Und das könnte ihn natürlich auch für höhere Aufgaben widmen. Und man muss mal sehen, was er, also falls er diesen Senatssitz in Georgia gewinnt, was dann mit ihm wird. Er ist gerade mal Anfang 40, er sieht sehr gut aus, er ist ein sehr guter Redner. Ich könnte mir vorstellen, dass Ossoff trotz seiner Beteuerung, dass er kein höheres Amt als das des Senators anstrebe, am Ende vielleicht 2028 sogar zur Schar der demokratischen Präsidentschaftsbewerber gehört.
Ja, also wir wissen ja, am Tag nach der Zwischenwahl fährt traditionsgemäß der Präsidentschaftswahlkampf an. Und wir haben vom Roy Cooper geredet, du hast gesagt, der hat sich eigentlich selber bereits aus dem Rennen genommen. Wäre also der John Ossoff ein möglicher Bewerber fürs Weiße Haus oder wer denkst du sonst noch?
Ja, also ich würde schon sagen, dass Ossoff, wenn er diesen Sitz in Georgia tatsächlich klar verteidigt, ins Gerede kommen wird, was 2028 angeht. Ansonsten von den Senatoren, also ja, ich sehe da eigentlich wenig. Eher bei den Gouverneuren, also Josh Shapiro in Pennsylvania, Newsom in Kalifornien, Andy Beshear in Kentucky, sehr interessanter Mann, zweimal gewählt worden als Demokrat in einem republikanischen Staat. Aber Ossoff ist natürlich eine interessante Wahl. Jung, gut aussehend, er hat ein bisschen was von Kennedy, von JFK und das würde natürlich sehr gut ankommen. Aber wie gesagt, er muss erstmal jetzt seinen Sitz im Senat verteidigen und dann sieht man weiter. Und man wird eben sehen, wie dieser Senat dann am Ende aufgeteilt wird am 3. November.
Ah, ist nach dem anderen wie überall. Aber natürlich, von dem Ossoff haben wir jetzt bei uns noch nicht so viel gehört. Die anderen, die du genannt hast, sind die üblichen Verdächtigen. Zurück nochmal zu unserem Ausgangspunkt von dem Podcast. Können Demokraten am Ende doch noch Mehrheit holen im Senat?
Ha, also das ist eine schwierige Frage. Ich würde mal sagen,
immer schwierige
ja,
Frage für dich,
Mann. Ja, genau. Die Chancen haben sich erhöht in den letzten Tagen, je mehr Trump rumfuhrwerkt, je unbeliebter er wird, desto größer sind die Chancen der Demokraten. Und ich erinnere dich, Christoph, an die Wahl 2006. Wir hatten damals George W. Bush im Weißen Haus. Wir hatten den Krieg im Irak. Und bei den Midterms 2006 haben die Demokraten wirklich abgeräumt, 31 Sitze im Repräsentantenhaus dazugewonnen, 6 Senatssitze zugewonnen. Und es gibt nun politische Beobachter in Washington, die sagen, vielleicht deutet sich eine ähnliche Welle an. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Aber ich würde jetzt nicht mehr ausschließen, dass der Senat tatsächlich eine demokratische Mehrheit nach dem 3. November haben wird. Wie gesagt, ich bin skeptisch, aber ich schließe es nicht aus.
Was wäre denn die politische Folge von so einer blauen Welle?
Wow, das wäre natürlich ein Hammer für Trump. Ja, also er könnte keine Richter mehr durchbringen, weil die Richter und Minister und Botschafter und Generäle alle vom Senat bestätigt werden müssen. Man könnte ihm Paroli bieten in so vieler Hinsicht mit Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses, auch was das oberste Gericht angeht. Es würde sicherlich kein von Trump vorgeschlagener oberster Bundesrichter durch eine demokratische Mehrheit im Senat durchkommen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es Grenzen gibt. In meinem politischen Freundeskreis in New York und Washington sagen die Leute, ja, wenn die Demokraten erstmal Mehrheiten in beiden Kammern haben, dann wird Hinz und Kunz aus der Trump-Riege vorgeladen. Man wird Subpoenas aussprechen, also Zwangsvorladungen. Man wird der ganzen Korruption auf die Stiche kommen. Da bin ich etwas vorsichtiger. Also nehmen wir an, dass hier Zwangsvorladungen ausgesprochen werden, um zum Beispiel der Korruption im Umfeld von Trump auf die Schliche zu kommen, dann wird eben einfach von Seiten der Trump-Leute gemauert. Und was machen die Senatsdemokraten und die Demokraten im Repräsentantenhaus dann? Sie müssen dann zum Justizministerium gehen und sagen, bitte vollstrecken Sie, helfen Sie uns, diese Zwangsvorladung zu vollstrecken. Und Trumps Justizminister Todd Blanche wird dann tatsächlich US Marshals schicken, um die missliebigen Trump-Leute vor den Senat zu zerren. Das halte ich alles für Wunschdenken. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der Senat auch fällt, würde das Regieren für Trump sehr, sehr, sehr schwierig werden. Und es würden trotz meiner Einwände, die ich eben geäußert habe, Dinge zum Vorschein kommen, die uns allen wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen lassen würden. Da bin ich mir ganz sicher.
Martin, besten Dank, bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Daniel Landolt aus Olten. Der Daniel Landolt will wissen, wie es eigentlich um die Männerfreundschaft zwischen dem Donald Trump und dem Benjamin Netanyahu steht. In letzter Zeit ist es da ja ein bisschen ruhiger geworden, schreibt Daniel Landolt. Wieso ist das so und wie könnte es da weitergehen, würde er gerne wissen. Martin, hast du da eine Antwort?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die hängt sich natürlich am Krieg mit dem Iran auf. Ich kann mir vorstellen, dass in Trumps Umfeld und vielleicht bei ihm auch der Vorwurf geäußert wird, die Israelis und vor allen Dingen Netanyahu hätten die USA in diesen Krieg gegen den Iran reingezogen. Der Vorwurf wird natürlich gerade auf dem rechten Rand der Republikanischen Partei erhoben. Und ich denke mal, dass Trump auch da seine Probleme mit Netanyahu hat. Und wir wissen ja auch nach dem Memorandum of Understanding, also diesem Waffenstillstand, das Trump mit den Iranern im Juli unterzeichnete. Netanyahu wollte da nicht mitmachen, hat dann noch ein paar Lufteinsätze im Libanon geflogen. Trump war stinkesauer, hat Netanyahu angebrüllt am Telefon, das wissen wir. Und man muss eben davon ausgehen, dass der Krieg im Iran dieses Verhältnis einigermaßen abgekühlt hat, dass Netanyahu auch für Trump zu einer politischen Belastung geworden ist in gewissem Sinne. Und es ist wirklich sehr spannend, mal zu sehen, wie diese Beziehung eigentlich weiterlaufen wird, wenn dieser Krieg, falls er wirklich zu einem Ende kommt, dann wirklich mal beendet sein wird.
Zurück zu unserem Thema von heute, den Midterms. Können Sie, dass sich der Trump auch ein bisschen vom Netanyahu distanziert, um allenfalls gewisse Wähler zu gewinnen?
Ja, auch das ist möglich. Wie gesagt, wir haben ja darüber geredet, dass die Stimmung gegenüber Israel hier gekippt ist, dass Israel sehr viele Skeptiker und Feinde neuerdings in diesem Land hier hat und dass Trump eben auch da nicht mehr die Nähe zu Netanyahu sucht, sondern sich ein bisschen ein Polster verschaffen möchte, um nicht in diesen anti-israelischen Strudel, der tatsächlich jetzt da ist, in beiden Parteien hineingezogen zu werden.
Martin, danke vielmals für die Beantwortung der Frage von Daniel Landolt aus Olten. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse ist podcast@tamedia.ch. Wir freuen uns über jede Post. Danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Tschüss nach Zürich, Christoph. Bye, bye.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich hier mit der Charlotte Walser, unserer Korrespondentin in Washington, D.C. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war heute Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.